Der Chef hat mir gesagt, ich soll das sagen, was der Herr mir aufs Herz legt. Nun, ich weiß nicht, ob ich mich vorstellen muss. Ich war ja schon einige Male in der Gemeinde. Mein Name ist Karl Klapproth. Ich bin Leiter der Vereinigten Deutschen Missionshilfe. Nun, dass Sie mich zum Missionsleiter gemacht haben, bedeutet schon, dass ich irgendwo Interesse für Mission haben muss. Und deshalb ist das eigentlich auch das Thema schlechthin, was mich beschäftigt. Und da möchte ich Sie einfach heute Abend ein bisschen dran teilhaben lassen. Die Missiologen sagen uns, dass sich in den letzten 20 Jahren in der Mission so viel geändert hat, wie in den 100 Jahren zuvor nicht. Aber worin besteht die Änderung? Hat sich die Botschaft verändert? Ganz und gar nicht. Die Bibel hat sich auch nicht verändert. Aber ich habe mir überlegt, um Ihnen den richtigen Einstieg zu geben, habe ich mir mal einige Verse aufgeschrieben, wie die heute vielleicht lauten würden. Schlagen wir mal auf Apostelgeschichte 13, die berühmte Geschichte der ersten Missionsreise der Apostel Barnabas und Paulus. Wie das wohl aussehen würde unter heutigen Voraussetzungen. Und ich kann Ihnen versichern, was ich hier aufgeschrieben habe, ist nicht alles so in einem Fall passiert. Aber es ist absolut nichts dabei, was nicht heute passieren könnte. Und es ist nichts dabei, was nicht schon in irgendeiner Form geschehen ist. Ich fange an bei Vers 3. Da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf sie und ließen sie gehen. Diese nun, wie sie ausgesandt waren vom Heiligen Geist, kamen sie zum Fluchtplatz von Seleucia und wollten nach Zypern reisen. Sie hatten auch Johannes Markus als Helfer bei sich. Als aber ihr Reisepass kein Einreisevisum enthielt, wurden sie zurückgesandt zur zyprischen Botschaft nach Damaskus, um ein entsprechendes Visum zu beschaffen. Der zyprische Sekretär schickte sie seinerseits zur syrischen Stadtverwaltung, um ein polizeiliches Führungszeugnis zu besorgen, das zusammen mit 6 Passbildern, einem Gesundheitszeugnis, einem beglaubigten AIDS-Test und einer eidesstattlichen Erklärung, dass kein gerichtliches Verfahren gegen sie anhängig ist, als Beilage zum Visumsantrag einzureichen ist. Der Visumsantrag selbst in 5-facher Ausfertigung für die Kategorie befristeter Aufenthalt mit Arbeitserlaubnis für maximal 12 Monate war reine Formsache. Und schon nach 3 Monaten lag ein Antwortschreiben des zyprischen Außenministeriums vor mit der Bitte um Qualifikationsnachweis, damit der Antrag an das Arbeitsministerium weitergeleitet werden könne. Die Ausbildungsdiplome und Ordinationsurkunden waren schnell von Jerusalem beschafft und nachgereicht, aber für Johannes Markus hoffte man, mit einer Bürgschaft der Gemeinde für alle etwaigen Kosten aufzukommen, wenigstens eine Ausnahmegenehmigung erwirken zu können. Etwa 4 Monate vergingen, bis das Amt für Ausländerüberwachung eine Unbedenklichkeitserklärung an die zyprische Botschaft in Damaskus schickte, mit dem Vorbehalt, ein Visum nur gegen Vorlage der Abstammungsurkunde als syrischer Bürger zu bewilligen. Johannes Markus musste seine Bemühungen daraufhin einstellen, denn er stammte aus einer römisch-jüdischen Mischehe ohne syrische Staatsbürgerschaft. Barnabas und Paulus konnten ihre Staatsbürgerschaft übertragen bekommen, weil sie schon mehr als 12 Monate ununterbrochen in Antiochien ansässig gewesen waren, was durch beglaubigte Zeugenaussagen belegt war. Der Jubel war groß und in aller Eile wurde die Ausreise vorbereitet, denn das Visum erlaubte die Einreise nur innerhalb 2 Wochen nach Visumserteilung. Zur Verabschiedung brachte die Gemeinde noch viele kleine Geschenke mit, die im Gepäck verstaut werden mussten. Glücklich nach 9 Monaten Vorbereitung kamen sie nach 2-stündigem Flug im Land ihrer Bestimmung an. Sie legten ihre Papiere vor am Einwanderungsschalter des Flughafens von Salamis, wo sie zurückgestuft wurden als Touristen mit dem Visum für 21 Tage, weil die zum Gesundheitszeugnis gehörende Lungenaufnahme schon älter als 6 Monate war und daher nicht mehr gültig. Dennoch zogen sie wohlgemut nach Paphos, um ihr unbegleitetes Reisegepäck aus dem Zoll zu holen. Der Leiter der Zollstelle jedoch verwehrte ihnen die Zollabfertigung des Gepäcks, weil unter einem Touristenvisum nur persönliche Kleinigkeiten und Kleidung mitgeführt werden dürfen. Das Gepäck wurde also im Zoll eingelagert und die Lagergebühren für 3 Monate im Voraus entrichtet. Nach erneuter amtsärztlicher Untersuchung durch die Ausländerüberwachungsdienststelle wurde auch eine Visumsumwandlung genehmigt, sofern durch die Finanzbehörden eine Unbedenklichkeit ausgesprochen würde nach Prüfung ihrer Vermögensverhältnisse und steuerlicher Veranlagung. Bis dahin sollten sie Paphos nicht verlassen und 2-mal wöchentlich auf dem Amt erscheinen, weil sie keinen festen Wohnsitz nachweisen konnten. Beschleunigt wurde der Abwicklungsprozess wesentlich durch Weitergabe der Geschenke von der Gemeinde und einer abgegebenen Erklärung, dass sie für die Gesamtdauer des Aufenthaltes auf jede politische Äußerung verzichten würden und sie jeglich behördlicher Anordnung umgehend Folge leisten würden. Auch ein Verzicht auf öffentliche Versammlungen und Lehre gegen die Religion des Landes musste die Erklärung enthalten. Das Residenzvisum für Ausländer wurde bereitgestellt, allerdings in Damaskus, weil von dort der Antrag kam, und so kam es schon nach 3 Monaten zu einem kurzen Besuch in der Heimat. Ihr Visum lag jetzt endgültig bereit und der Rückflug verlief ohne jeden Zwischenfall. Allerdings musste im Zoll von Paphos 100% Zoll entrichtet werden auf den Grenzübergangswert der Ware zum Zeitpunkt der Einfuhr, bevor sie die auffindbaren Überreste ihres Gepäcks in Empfang nehmen konnten. Nach insgesamt 20 Monaten Vorbereitung konnten sie jetzt endlich ihren Dienst antreten und sich in der Sprachschule eintragen für den nächsten Monat beginnenden Kursus. Das war natürlich leicht nachempfunden, was heute für ein Papierkrieg nötig ist, wenn es um die Mission geht. Es ist oft unglaublich, was einem da für Steine in den Weg gelegt werden. So könnte es tatsächlich sich anhören, wenn die Apostelgeschichte heute auf dem Stand 1988 geschrieben worden sei. Zum Glück ist sie das nicht. Aber wir sehen, wie einfach es der Apostel Paulus und Barnabas doch damals hatten, in dem relativ stabilen Rahmen römischer Gesetzgebung sich frei bewegen zu können. Und was das für einen Unterschied zu heute ausmacht. Mission heute. Sie sehen, dass sich seit der Zeit der biblischen Ausbreitung des Evangeliums viel an den Umständen verändert hat, nicht aber an der Botschaft. Die Bibel ist die gleiche geblieben, die Menschen sind die gleiche geblieben, das Anliegen ist das gleiche geblieben. Diese Tatsache scheint in unserem Lande schwer verständlich zu sein, denn diejenigen, die uns anschreiben und sich interessieren für den Missionsdienst, die sehen zumeist die Mission an als kirchliche Aktivitäten außerhalb der Landesgrenzen. Das ist grundlegend falsch. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle ein bisschen Aufklärung betreiben heute Abend. Erstens, die Mission richtet sich an Menschen, nicht an Umstände. Zweitens, die Mission zielt auf das Heil, nicht auf das Wohl der Menschen. Und drittens, die Mission ist aktuell, nicht überholt. Diese 3 Punkte will ich etwas untermauern. Die Mission richtet sich an die Menschen. Als Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedete, gab er ihnen den Missionsbefehl. 5-fach, kennen sie alle. Mit verschiedener Betonung, verschiedener Nuancierung. Wenn es um die Botschaft geht, ist Lukas zuständig, denn da steht die zentrale Botschaft, um die es geht im Evangelium, nämlich Verkündigung der Vergebung in seinem Namen. Das ist das Zentrum. Und wenn es um Vergebung geht, dann kann es nur um Menschen gehen, nicht um Sachen und nicht um Sachprogramme. Im Leben wie im Sterben hatte Jesus seinen Auftrag im Auge, Aussöhnung zwischen Gott und den Menschen. Er machte Petrus zum Menschenfischer. nicht zum Programmverwalter. Er selbst sagte, Jesus, er sei gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist, nicht was unter den Umständen zu leiden hatte. Und Jesus gab an seine Jünger weiter, wie mich mein Vater gesandt hat, siehe, so sende ich euch. Mit dem gleichen Anliegen, den gleichen Strapazen und der gleichen inneren Besessenheit, Berufenheit, sich zu geben. Nun, was ist seither geschehen? Unsere Väter in der Mission haben sicherlich aus bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Und sie sind losgezogen und sie haben den Vers genommen, Matthäus 9, 35, Jesus ging umher und predigte und lehrte und heilte. Und sie haben Kirchen gebaut und sie haben Schulen gebaut und sie haben Krankenhäuser gebaut. Ist das der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat? Schauen Sie mal, alles, was wir bauen, braucht Unterhaltung. Die Kirchen sind noch relativ leicht zu unterhalten, weil die einheimische Gemeinde ja auch noch Mittel aufbringt und mithilft, die Kirche zu unterhalten. Bei den Schulen wird es schon schwieriger. Eine Schule von Schulgeld zu unterhalten, bedeutet meistens, dass die Kinder nicht mehr kommen, weil sie die Mittel nicht haben, um das Schulgeld aufzubringen. Noch schwieriger beim Krankenhaus, weil noch größere Beträge damit verschlungen werden. Und so haben wir es in dem, was die Menschen aus der Mission gemacht haben, durchgehend mit einem sichtbaren, werbewirksamen und mit einem unsichtbaren, schwer verständlichen Anliegen zu tun. Beispiel Haiti. Viele von Ihnen werden Haiti im Laufe der letzten Jahre gehört haben, auch weil Hilfe für Brüder da einiges tut, ist das sicherlich im Gespräch. Haiti als Beispiel. Eine Mission, mit der wir dort arbeiten, begann vor 50 Jahren in Haiti Gemeindebau. Zuerst begann es mit ein, zwei Gemeinden und ging gut voran. Und dann wurden die Leute krank und wenn sie nicht mehr zum Zauberdoktor gehen sollten, dann musste man ja auch etwas tun dafür, dass sie eine andere Möglichkeit hatten, gesund zu werden, als durch den Zauberdoktor. Also fing man an mit einer kleinen Klinik und das wurde eine größere Klinik, weil sich nämlich jetzt rumsprach, dass dort tatsächlich geholfen wird. Und jetzt kamen nicht nur die Menschen vom Ort, sondern auch von der weiteren Umgebung und die gingen teilweise nach Hause als gläubige Christen. Die waren aber weit versprengt. Wie soll man die nun erreichen? Da kann man ja nicht dauernd hinfahren und denen das Evangelium ins Haus tragen. Also kamen findige Köpfe auf die Idee, Radio muss her. Radio Lumière wurde gegründet. Und das Radio brachte tatsächlich die Botschaft überall dorthin, wo man zu Fuß nicht hinkommen konnte. Aber die Leute konnten nicht lesen und schreiben. Vom Hören allein wurden ja noch keine Gemeinden gebaut. Sie brauchten ja auch die Bibel. Sie brauchten ja Grundlagen. Sie brauchten etwas zu lesen. Sie brauchten Lektionen. Das kann man zwar alles erarbeiten, wenn die Leute lesen können, aber wenn das Mindestwissen nicht da ist, was macht man? Es wurden Schulen gebaut. Und als die ersten jungen Leute mit der Schule fertig waren, da hat man sich gesagt, warum sollen wir das Kapital, was wir haben, die jungen Christen jetzt irgendwo hinschicken, wo sie wieder vergammeln, das wieder verlernen, was sie gelernt haben. Wie wäre es, wenn wir die jetzt rekrutieren als unsere zukünftigen Pastore? Also musste schnell eine Bibelschule her. Sehen Sie, und jetzt haben wir schon Radio, wir haben Krankenhaus, wir haben Bibelschule, wir haben andere Schulen, das sind schon vier interessante Institutionen. Hinterher kommt auch noch der Broterwerb und dann kommt noch die Hygiene und dann kommt eine Hauswirtschaftsschule und dann kommen auch noch Viehzuchtunternehmen und solche Dinge dazu. All das aus gutem Zweck. Aber jede Institution in sich hat schon einen Bacillus, der sich hinterher katastrophal auswirkt. Nämlich jedes Werk, jedes Projekt, jede Institution hat eine eigene Abrechnung. Gut so, sollen sie ja auch. Aber die eigene Abrechnung bedeutet, dass jeder versucht, sich selber kostendeckend darzustellen. Und jeder beginnt auf seine Weise um Werbung für Mittel. Und so geht ein Konkurrenzkampf los. Unter den Projekten, innerhalb derselben Gemeinden. Die Kirchen braucht ja auch noch was. Die Pastoren brauchen ihre Gehälter. Und so tritt der Geistliche gegen den materiellen Wettkampf in der Gemeinde an. Ich will das nicht abwerten. Das Ziel der Arbeit aber für uns Christen sind Menschen, nicht Projekte. Das Ziel ist menschenbezogen, nicht sachbezogen. Sehen Sie, und wenn wir versuchen, in unseren Gemeinden heute in Deutschland Missionsblick zu öffnen, dann gelingt uns das nur, und dann kann es nur gelingen, wenn wir die Leute wieder auf personenbezogene Arbeit orientieren. Die Projekte sind gut und schön, aber dafür Konkurrenz einzustecken und zu riskieren, dass die Missionsarbeiter, die anderen, die personenorientierten Dienst tun, nicht mehr die Lebensmöglichkeit haben zur Ausreise, das ist gefährlich. Mission zielt auf das Heil. Hier wird es noch etwas komplizierter. Ich hoffe, Sie sind noch wach genug, um da ein bisschen mitdenken zu können. Dass die Befreiungstheologen ständig über die Ausbeutung der Armut schimpfen, das ist ja bekannt. Aber auch unter den Evangelikalen werden die Stimmen immer lauter, dass sie sich zu Anwälten der Armen machen. Hat Jesus sich in der Versuchung, Matthäus 4, durch die Armut seinen Fahrplan diktieren lassen? Hat er sich durch seinen Hunger nach 40 Tagen Fastenzeit seinen Fahrplan diktieren lassen? Ganz und gar nicht. Sondern er argumentierte immer vom Wort Gottes. Und vom Wort Gottes her muss ich meinen Auftrag sehen in der Mission. Und niemals mir das Thema stellen lassen von den Umständen und von den vielleicht noch so schlimmen Leiden derjenigen, die im Unglück sitzen. Ich muss fragen, Gott, was hast du vor? Nicht, was diktiert uns der Hunger dieser Welt, was wir jetzt tun müssten. Dennoch besteht natürlich der Mensch nicht aus Seele und Geist, sondern auch aus Fleisch. Und das Fleisch stellt Anforderungen. Der Körper, die leibliche Seite, stellt Anforderungen. Und diese Anforderungen weltweit, die Nöte weltweit sind so groß, dass sie mühelos alle Mittel binden, die überhaupt nur zur Verfügung stehen. Aber hierbei geht es um das Wohl der Menschen. Nicht um das Heil der Menschen. Denken wir einmal ganz ehrlich bis zum Grunde durch. Was hilft es dem Menschen, wenn er 5 Jahre länger lebt und hinterher doch mit dem gleichen Ziel in der Hölle landet? Ist ihm dadurch geholfen? Ihm ist nicht geholfen. Ihm ist nur dadurch geholfen, dass er 5 Jahre länger Zeit hat, sich für Jesus Christus zu entscheiden. Also ist das Heil, die Aussöhnung mit Gott, das ist die Hauptsache. Und das andere, so ernsthaft die Probleme auch sein mögen, sind alles Nebensachen. Nebensachen, die durchaus wichtig sind. Aber Nebensachen, die sich dem Anspruch des Heils unterordnen müssen. Anders kann ich das nicht sehen. So sehe ich das Hauptziel der Mission im Gemeindebau. Und nicht im Durchführen von irgendwelchen Unternehmungen zum Wohle des Menschen. Der Gemeindebau hat bei mir unbedingten Vorrang. Er ist das Hauptziel und die anderen Unternehmungen sind die Serviceinstrumente der Gemeinde. Wenn ich ein Haus baue, dann stelle ich erst ein Baugerüst hin. Ja, aber das Baugerüst ist nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist das Haus, das entsteht. Und das Haus, das soll auch ohne Baugerüst stehen können. Wenn es das nicht tut, habe ich schlecht gebaut. Und wenn ich das Baugerüst gleich mit einbaue in mein Haus, dann bin ich auch schlecht beraten. Dann kriege ich es hinterher nicht mehr auseinander. Das Hauptziel ist der Gemeindebau. Und bitte, ich weiß nicht, wer von Ihnen in sogenannten Parachurch-Unternehmungen zu Hause ist. Campus für Christus, Navigatoren, CVJM, wie sie alle heißen. Sind sehr gute Einrichtungen. Aber wer von diesen Parachurch-Organisationen fragt die Gemeinde, was nötig ist? Haben die nicht alle ihr eigenes Programm und tun die nicht alle das, was ihnen richtig erscheint? Sie sind Nebensachen, sie sind Serviceinstrumente der Gemeinde. Aber sie fragen niemand. Ich habe neulich eine Diskussion gehabt mit Horst Marquardt vom Evangeliumsrundfunk. Wen fragt der Evangeliumsrundfunk in Deutschland, was er senden soll? Sie sind alles eigenständige Unternehmungen. Ich klage das nicht an, ich stelle nur fest. Und diese Eigenständigkeit bedeutet eine Abnabelung von der Gemeinde. Eine Abnabelung, und wo ist mein Ziel? Mein Ziel sind doch die Menschen, die ich zum Heil führen will, um sie hinterher in die Gemeinde zu integrieren. Wo ist jetzt meine Verbindung zur Gemeinde, wenn ich die Unternehmungen völlig abgenabelt habe? Das ist mein Problem. Das ist die Schwierigkeit, die sich stellt bei der Unabhängigkeit solcher institutioneller Arbeit. So sehe ich Mission als Zweckgemeinschaft der empfangenden und der sendenden Gemeinden. Dass sie hier ein Serviceinstrument haben, das gemeindeorientiert funktioniert. Dass sich anleiten lässt von der Gemeinde und mit der Gemeinde überlegt, wo jetzt die Arbeit getan werden soll und möglicherweise auch, wie sie getan werden soll. Die Gemeinde an sich ist aber zu träge und das wusste Paulus und Barnabas auch. Deshalb haben sie sich zwar aussenden lassen von der Gemeinde, sie haben der Gemeinde aber nicht Rechenschaft darüber gegeben, wo sie hingehen wollten, wie sie das tun wollten, was sie vorhatten, nach welcher Strategie sie sich orientierten, wen sie mitnahmen. Sie haben ihre Leute selber ausgesucht unterwegs und nicht die Gemeinde gefragt. Sie haben hinterher in der Gemeinde nur berichtet, so und so ist es gewesen und alle haben sich gemeinsam gefreut. Und da sollten wir wieder hinkommen. Dass Mission von der Gemeinde initiiert wird, dass Mission von der Gemeinde getrieben wird, aber dass Mission personenorientiert ist und sich auf die Leute, die es zu retten gilt, richtet und nicht auf irgendwelche Unternehmungen am Rande der Hauptsache. Mission ist aktuell. Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung kennt Jesus noch nicht. Eine alarmierende Zahl. Mehr als die Hälfte. Davon leben die meisten Leute in Ländern, die für das Evangelium nicht geöffnet sind. In die können wir nicht reinkommen als Missionare. Für diese Länder müssen wir über andere Strategien nachdenken, um sie erreichen zu können. Aber die möchte ich jetzt mal ausklammern. Denn da gibt es verschiedene Unternehmungen und so viele Unternehmungen, wie es da gibt, so viele Leute erhitzen sich auch darüber und sehen das eine als falsch und das andere als richtig an. Das würde zu nichts führen. Wenn wir uns aber auf die Länder jetzt konzentrieren, wo wir ganz offiziell als Missionare rein können, dann haben wir es zu 100% mit Ländern zu tun, in denen es schon einheimische Gemeinden und Kirchen und Gemeindeverbände gibt. Und jetzt heißt es für uns, dass wir mit diesen bestehenden Strukturen zurechtkommen, auskommen, unsere Arbeit tun. Der Pioniermissionar von 1900, der sich nur von Gott was einflüstern ließ und sonst niemanden um Rat fragte, der wird heute nicht mehr gebraucht, der ist arbeitslos. Das haben Sie wahrscheinlich auch schon gemerkt bei meinem anfänglichen Lesen über Apostelgeschichte 13. So kommt man heute nicht mehr weiter. Man muss miteinander arbeiten und miteinander reden. Wieder haben wir eine Situation in diesen Ländern, in denen Missionsarbeit getan werden kann und getan werden sollte, mit einem werbewirksamen, sichtbaren Bereich und mit einem nicht so gut verkäuflichen, unsichtbaren Bereich. In diesen Ländern, in denen die Kirche bereits existiert, eine einheimische Konstruktion da ist, da werden die Leute für die Nebenaufgaben gebraucht, für Projekte, die unter der Leitung der einheimischen Kirche stehen und auch stehen sollen. Denn wir wollen ja nicht die einheimischen Christen bevormunden, sondern sie sollen ja selbstständig werden. So sind wir als Missionare die Helfer dieser Leute und nicht deren Regenten. Wir sollen diesen Leuten helfen. Und sie sollen entwickelt werden. Das, was ihnen noch fehlt, das wollen wir ihnen bringen. Aber nicht als die Bosse. Ich hatte einen Mitmissionaren, der einen Mitarbeiter zu Hause bei sich antanzen lassen wollte mit der Bibel unterm Arm und jetzt mit ihm biblischen Privatunterricht nehmen wollte. Und wunderte sich darüber, dass der einheimische Christ das überhaupt nicht leiden mochte. Und auch natürlich nicht kam. Der konnte es nicht verstehen. Er war ja nun der Fachmann und das andere war der Schüler, dass dem das nicht behagte, obwohl er älter war, sich von dem jüngeren Missionar deckeln zu lassen. Für mich war das verständlich. Aber ihm war das anscheinend nicht so geläufig. Hier geht es darum, aus der zweiten Reihe seinen Vorgesetzten, seinen Mitarbeiter anzuleiten, ihm geistliche Hilfestellung zu geben, ihm geistliches Wachstum zu vermitteln, ohne dass der merkt, dass ihm was fehlt. Dass er mit Enthusiasmus Ja sagen kann zu dem, was der andere ihm an Möglichkeiten bietet. Hier ist Menschenführung gefragt und hier ist Seelsorge gefragt. Das sind aber beides Dinge, die machen sich gar nicht gut in meinem Rundbrief nach Hause. Da ist keine Erfolgsmeldung. Da sehen die Leute zu Hause in der Gemeinde nicht, was ihre 20 Mark erreichen, die sie in mich investieren. Verstehen Sie? Wie schwierig das ist, diese Dinge in der Gemeinde zu kommunizieren. Und Wachstum geschieht langsam, denn zum Wachstum gehört Zeit. Auch ihre Kinder sind nicht innerhalb 3 Tagen groß geworden. Das braucht einen Prozess. Ein Prozess kostet Zeit. Und wir leben in einer Instant-Gesellschaft. Die Gemeinde, die letzte Woche ein Opfer gegeben hat, will diese Woche sehen, dass das Opfer schon was bewirkt hat. Im Wachstumsprozess ist das kaum möglich. Diese Leute, und interessanterweise haben fast alle Missionsgesellschaften heute inzwischen ihre Höchstaltersgrenze für Kandidaten entweder angehoben oder ganz wegfallen lassen. Wissen Sie, Lebenserfahrung und Menschenführung kann man nicht auf der Bibelschule lernen. Und die Leute werden erst wichtig, wenn sie in der Lage sind, andere anzuleiten, ihnen über die Schulter zu gucken und zu sagen, lieber Freund, wie wäre es, wenn wir das so und so und anders machen? Anstatt ihnen zu sagen, nein, das machen wir jetzt so, das habe ich immer so gemacht und so bleibt's. Verstehen Sie? Von der zweiten Reihe aus anzuleiten, ist eine Schwierigkeit, die in Deutschland genauso benötigt wird wie auf dem Missionsfeld. Nur wer gibt sein Geld schon dafür, dass solche Leute, von denen man relativ wenig hört, dass solche Leute an der Front diesen Dienst tun können. Für die einheimische Gemeinde ist sowas lebenswichtig. Denn wenn die umkippen Und wenn die einen Kurs einschlagen, der nicht mehr biblisch ist, dann ist das das Ende der Missionsarbeit. Sehen Sie, für die Leute ist das lebenswichtig, dass solche Hintergrundaktivitäten gemacht werden. Was sollen wir tun? In dieser Arbeit kann ich mich nicht vorbereiten wie für eine Bibelstunde oder für eine Predigt. Ich kann mich auch nicht mit einem Terminkalender jetzt hier und da und da und da eintragen lassen, sondern ich muss Zeit haben, ich muss da sein, wenn ich gebraucht werde und wenn es Sonntagnacht ist. Aber ich muss da sein, ich muss immer Zeit haben für die Mitarbeiter, für die Leute aus der Gemeinde oder aus der einheimischen Kirche oder von denen ich gebraucht werde, um angezapft zu werden. Solche Erfahrung hat nichts mehr mit Dogmatik zu tun, sondern hier geht es nicht mehr um die richtige Lehre, sondern hier geht es um die ausgelebte Bibel. Es werden Leute gebraucht, die reif sind, die mit ihrer Bibel gewachsen sind, die das, was sie in ihrer Bibel gefunden haben, in die Praxis umgesetzt haben und die in dieser Weise bereit sind, den anderen zu dienen. Es hat wenig Sinn, die Unvollkommenheit der jungen Kirchen anzuklagen. Sind wir bereit, uns zur Verfügung zu stellen, damit diese Leute lernen können? Sind wir bereit dafür, unsere Mittel, unsere Gebete, unsere Personen einzusetzen, unsere Knie mit Schwielen zu versorgen im ständigen Gebet, auch wenn wenig Frucht zu sehen ist? Darauf kommt es heute an in der Mission. Es war mir ein Anliegen, Ihnen das einmal so deutlich zu machen. Die Botschaft ist dieselbe. Die Mission ist dieselbe, da geht es nicht nur um kirchliche Aktivitäten drinnen oder draußen. Die Mission hat das Heil der Menschen im Sinn. Die Mission versucht, die Menschen zu erreichen. Aber die Mission braucht ungeheuer viel Beter. Wissen Sie, und mit Bedauern sage ich das. Deutschland war bis 1910 führend in der Mission. Deutschland ist jetzt das Schlusslicht in der Mission. Auf 1 Million Bundesbürger kommen 49 Missionare. In der Schweiz sind es über 400. Wir haben pro Kopf gemessen ein Zehntel von dem anzubieten, was die Schweiz oder Norwegen. Norwegen hat noch mehr als die Schweiz, was Norwegen für die Mission tut. Ich glaube, dass hier noch unwahrscheinlich viel Nachhilfebedarf ist und Nachholbedarf für unsere Gemeinden. Und deshalb kann ich Sie nur ermuntern, beten Sie für Mission, beten Sie für Missionare und achten Sie darauf, dass nicht in der Sachbezogenheit unserer Instant-Gesellschaft die Menschen untergehen, sondern die Menschen müssen erreicht werden. Das ist unser Ziel. Lassen Sie das niemals von unseren Blicken verschwinden. Wir beten noch zusammen. Himmlischer Vater, du weißt, was wir brauchen. Du weißt aber auch, Herr, was auf den Missionsfeldern dieser Welt gebraucht wird. Herr, schärfe uns den Blick, dass wir das Wesentliche vom Unwesentlichen unterscheiden können. Schärfe uns aber auch den Blick für uns selbst, wie leicht wir uns durch Werbemaßnahmen gefangen nehmen lassen und vom Hauptziel abbringen lassen auf irgendwelche Nebengleise. Herr Jesus, du sagst uns in deinem Wort, dass wir auf dich schauen sollen und uns von dir unseren Fahrplan holen. Wir danken dir, dass du für uns gekommen bist, dich für uns gegeben hast und dass du darauf wartest, dass wir bereit sind, uns von dir erziehen zu lassen, zu dem, was dir wichtig ist. Amen.